Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Wir sind zu dritt, das ist schon mal gut. Ja, okay, dann. Ja.
Die ganze Zeit.
Warten wir mal, dann würden wir jetzt trotzdem anfangen und wenn der Techniker kommt, dann kann er. Aber.
Vielleicht wollen wir vielleicht doch die Plätze tauschen, dass ich mich da drin hinsetze, dann bin ich irgendwie näher am Rechner dran. Ich glaube, das ist besser. Also selbst wenn es nicht klappt, dann
ja, stell mal ein bisschen hin.
Aber um das wird es nur am Rand gehen. Das sind Bildbände zu Magdeburg.
So, sehr schön. Hallo, mein Name ist Carsten Steinmetz. Jetzt eine kleine Präsentation der Landeshauptstadt Magdeburg zu einem unserer ja, umtriebigsten Verleger, dem Herrn Konrad Engelhardt. Und wir beide zusammen präsentieren jetzt eine Publikation, die entwickelt wurde im Rahmen auch des Bauhausjubiläums, das wir ja feiern im nächsten Jahr. Konrad Engelhardt, wie gesagt, ist Verleger seit 2004. Damals halt das erste Buch Magdeburg für Kinder und seitdem halt wirklich, ja, wie viel Produktionen insgesamt?
Oh, mittlerweile 30.
30 Produktionen. Ja. Von Beruf ist er Journalist, zwei Kinder und immer noch Triathlet und wir präsentieren sozusagen jetzt ein Buch, Bausteine der Magdeburger Moderne. Willst du uns ein bisschen kurz was dazu erzählen, Konrad?
Naja, das... Das ist ja das große Bundesthema in 2019, das Bauhausjubiläum, 100 Jahre Bauhaus. Und Magdeburg hat zwar mit dem Bauhaus unmittelbar nicht so viel zu tun, aber in dieser Zeit sind damals, es war ein Zeitenwechsel im Bauen von Siedlungen und Magdeburg ist als Stadt der Magdeburger Moderne bekannt geworden in jenen Jahren durch besonders intensiven Einsatz, insbesondere für das genossenschaftliche Bauen, neuen Siedlungsbau, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht. Und diese Siedlungen sind heute noch in wesentlichen Teilen erhalten, denkmalsgerecht in Teilen saniert. Andere sind auf den Weg gebracht und den Titel, über den wir heute sprechen, diese Baustelle der Magdeburger Moderne, hat genau mit diesen Siedlungen zu tun, die im nächsten Jahr halt auch dort besonders im Blickpunkt stehen.
Warum hast du das Buch gemacht? Also wie kam es dazu? Wer sind die beteiligten Personen und was fasziniert dich eigentlich so an dem Thema, dass du da gesagt hast, okay, da wäre es schön, wenn man das tatsächlich mal umsetzen würde?
Na, zwei Gründe. Zum einen, weil das für einen Magdeburger Verlag ein sehr dankbares Thema ist, weil auch das Vertrauen der Autoren, über die wir ja gerne gleich noch sprechen können, dafür vorliegt. Und zum Zweiten, weil dieses Thema dieser Siedlung selbst in Magdeburg einfach nicht ausreichend bekannt ist. Welche Bedeutung sie haben, wir reden in Magdeburg gerne vom Mittelalter. Wir reden gerne von Luther, wir reden gerne von Otto, Kaiser Otto, um genau zu sein. Und die Magdeburger Moderne, dieser Siedlungsbau, die jetzt eine Genossenschaft wird in diesen Tagen 125 Jahre alt, ist also 1893 gegründet worden, diese erste auf dieser Basis finanzierte Form. Und das sind doch alles sehr veritable Gründe. sowas auch in ein Buch zusammenzubringen.
Wie können wir uns das vorstellen? Also wie sieht das Buch aus? Wir können es leider nicht sehen, weil der Beamer noch nicht funktioniert, aber wir können ja schon mal so ein bisschen die Vorfreude anstecken.
Technik, die begeistert.
Ja, genau, also wie habt ihr das aufgebaut? Und wie gesagt, vielleicht könntest du noch mal kurz die beiden Autoren ansprechen, Herrn Dr. Peters und Karl-Heinz Kaiser, wie das dazu kam und was ihr euch dahinter gedacht habt, sozusagen zu der Struktur.
Also in dem Fall, genau, die Autoren sind in dem Fall zwei veritable Kenner. Zum einen ist es Dr. Eckhard Peters, der ehemalige Leiter des Stadtplanungsamtes, der sich auch darüber verdient gemacht hat in seiner aktiven Zeit, dass er damals auch den Namen Bruno Taut, der eng mit den Magdeburger Siedlungen verbunden ist, ihn damals auch in Magdeburg wieder ausgegraben zu haben, ihn auf die Tagesordnung gebracht zu haben und seine Bedeutung, seine in den 20er Jahren sehr große Bedeutung. Er war damals selbst im Stadtbaurat gewesen für zwei kurze Jahre, hat aber in dieser Zeit Magdeburg sehr entscheidend geprägt. Und ihn wieder ausgegraben zu haben, das ist sein besonderer Verdienst. Und der zweite Autor, Karl-Heinz Kaiser, ist ein Journalist, der für die regionale Tageszeitung Volksstimme über Jahre diese Bauthematik dort auch begleitet hat. Das heißt also auch seine Stadt, wie man so schön sagt, wie seine Westentasche kennt und gleichzeitig auch das Schreiben gewohnt ist. Zwei sehr gute Eigenschaften, die da zusammenkommen.
Und kannst du so ein paar Orte aufzählen, die sozusagen jetzt von Relevanz sind für das Buch oder wo dann der geneigte Magdeburg-Besucher, der hoffentlich sozusagen bald mal nach Magdeburg kommt, dann, sage ich mal, die Erinnerungsstücke des Bauhauses wiederfindet?
Ja, wenn wir da jetzt die Bilder zur Verfügung hätten. Ich frage mal an, ist das jetzt hier schon so weit, dass wir die zeigen können?
Der Techniker ist gerade auf dem Weg.
Techniker ist unterwegs.
Der Techniker ist auf dem Weg. Im Schneegestöber steckt er noch fest. Wir schauen mal. In diesem Buch werden 6 Siedlungen behandelt, die sich alle um die Altstadt herum gruppieren. Die wichtigste von denen wäre vielleicht die Hermann-Beims-Siedlung. Als zweites haben wir noch die Gartenstadt-Siedlung Reform. Wir haben auch die Curie-Siedlung, die Siedlung Krakau, den Westernplan und die Anger-Siedlung. Alle eben in jenen Jahren entstanden, nach dem Ersten Weltkrieg. Und alle eben auf eine ähnliche Weise konzipiert und auch ähnlich finanziert. Also über das genossenschaftliche Prinzip. Alle zusammen haben sozusagen Anteile an einer Firma, kaufen Anteilsscheine und nehmen gemeinsam dann auch Kredite auf. Also eine Idee, die bis heute auch vorträgt, ja, ich sag mal, Stichwort die Volksbank, ist ja so eine Form im Bankwesen, die bis heute auch damit auch sehr erfolgreich wirtschaftlich tätig ist und die nebenher gesagt auch damals als Bank von den großen Krisen des Bankwesens, Stichwort Investment Banking, verschont geblieben ist, weil dort eben auch eine andere Denke vorherrscht. Und bei den Genossenschaften ist es auch bis heute so, dass sie in der Art zu wirtschaften nicht profitorientiert arbeiten, sondern sie sind dem Wohle ihrer Genossenschaftler verpflichtet, die in der Regel dort alle in der Siedlung auch wohnen.
Hast du jemals in so einem Bauhaus mal gewohnt?
Nein, habe ich nicht.
Kennst du Leute, die da gewohnt haben oder so, sozusagen mal besucht oder so? Wie fühlt man sich gerade in so einer Beimsiedlung eigentlich?
Genau, bei mir war
es. Das alles hat Vor- und das hat Nachteile. Bei der Beimsiedlung ist es so, dass die, ich bin 1,90 Meter groß, dass die Wohnungen damals sehr ökonomisch eingerichtet worden sind, dass sie vom Zuschnitt her auch begrenzt waren und gleichzeitig die Deckenhöhen nicht so groß sind. Und für einen 1,90 Meter Mann wäre es wahrscheinlich ein wenig zu klein. Also mir wäre die Decke zu flach da drinne. Das ist eben ein Nebeneffekt, aber es war eine völlig neue Denke. Man muss sich da mal hineinversetzen in diese Zeit, das wilhelminische Deutschland, die Pickelhauben. Bis dahin wurde eben in den Altstädten wurde auf Teufel komm raus verdichtet. Es gab noch einen Hinterhof, kein Licht in den Hinterhöfen. Häufig genug waren die feucht, die Wohnungen. Und in diesen wohnten zusammengepfercht dann die Arbeiterfamilien. Und das war auf Deutsch gesagt im hohen Grade ungesund, unter solchen Bedingungen zu wohnen. Aber es war eben auch sehr renditeorientiert. Es hat also einen maximalen Erlös gebracht für diejenigen, die Eigentümer dieser Mietskasernen waren. Und diese neue Denke brachte eben auch die Gartenstadt, was im Übrigen gar nicht die Deutschen erfunden haben, sondern diese Idee stammt aus England, der Gartenstadt, dass also das Wohnen und auch...
Ah, wunderbar. Dann können wir diese kleine Sekunde ja vielleicht doch warten. Eine Sache noch. Magdeburg bewirbt sich ja als Kulturhauptstadt Europas 2025. Und irgendwie hatte ich immer gedacht, die würden vielleicht als Thema dafür tatsächlich das nehmen, so Magdeburg vor 100 Jahren jetzt wieder. Weil das Interessante ist ja, dass gerade in dieser Zeit des Bauhauses sozusagen Magdeburg unheimlich viel gebaut wurde und das wirklich eine ganz dynamische, ja, also fast sozusagen eine neue Aufbruchszeit war irgendwie. Wie kam das damals?
Also ob die Kulturhauptstadtbewerbung etwas mit dem Bauen in dieser Zeit wirklich zu tun hat, das würde ich mal
so als Thema, was zu bezweifeln
wagen. Das war auf jeden Fall eine Aufbruchstimmung. Wenn man sich hineinversetzt in diese Zeit, wie das sich angefühlt haben muss damals, so unmittelbar nach dem Krieg, die neue Republik ist gekommen, die Weimarer Republik, im konkreten Magdeburg ist damals sozialdemokratisch geworden, hat einen sozialdemokratischen Oberbürgermeister und mit einem Mal stand die Arbeiterschaft im Vordergrund. Bis dahin war das überhaupt nicht, stand das überhaupt nicht auf der Tagesordnung. Gleichzeitig war das auch die Zeit der Hyperinflation 1923, 24, als wir dann am Ende Geldscheine hatten, die Milliardenbeträge, Billionenbeträge ausgewiesen haben, auch infolge der Versailler Verträge, die Deutschland damals, glaube ich, so nicht schultern konnte und dann ja auch aufgekündigt hat. Das muss eine spannende Zeit gewesen sein und in dieser Zeit ist diese neue Denke entstanden, dass man Wohnungen und auch Siedlungen neu baut auf freiem Feld, das war in der Regel oft an den Stadträndern, alle etwa 5, 6, 7 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, die ganz neue Formen gebracht haben. Also ein menschliches, am Menschenbild ausgerichtetes neues Wohnen. Und das finde ich...
Aber eben auch kulturtechnisch. Ja? So die Theaterausstellung 27, das ganze Gelände um, sage ich mal, die Albi-Müller-Turm, Stadthalle und so weiter, das waren schon auch so, also kulturell, glaube ich, damals glänzende Zeiten irgendwie. Aber vielleicht schauen wir uns jetzt mal ein paar Bilder an. Wie gesagt, noch kann man es leider nicht käuflich erwerben. Ab wann wird es wahrscheinlich fertig sein?
Gute Frage. Mai.
Okay.
Mai, Juni. Am Ende ist es auch so, bei einem Buch, wir hätten das ganz gerne bis zur Buchmesse fertig gebracht, aber es hat sich auch immer ein Stück ausgeweitet und am Ende ein Buch sollte länger wirken als, sage ich mal, so ein Monatshorizont. Und da kann man ruhig mal sich noch extra Zeit geben dafür, auf dass es dann auch gut wird.
Und wenn so, wir das schauen wir mal rein.
Ja, und jetzt gucken wir ein bisschen durch die Siedlung durch. In dem Fall ist es die Beimsiedlung, die Hermann-Beims-Siedlung, benannt am Ende nach dem Oberbürgermeister Hermann Beims, der in jenen Jahren die Geschicke der Stadt gelenkt hat. Eines der größten Flächenkulturdenkmale in Europa seit Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, auch zu DDR-Zeiten schon auf die Denkmalschutzliste gesetzt. Wird heute von der mehrheitlich im Eigentum der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft, Entschuldigung, und die wird jetzt Stück für Stück denkmalgerecht saniert. Und die Teile, die man schon sehen kann, wir haben ja gleich mal jetzt zwischendurch mal die Curie-Siedlung auf dem anderen Elbufer, auf dem östlichen Elbufer. Also sehr geometrisch. Man hat damals versucht, sehr ökonomisiert zu bauen, also mit möglichst wenig Preis pro Quadratmeter, pro Kubikmeter umbautem Raum, möglichst viel Fläche zu schaffen und gleichzeitig eben auch Raum zwischen den Siedlungen oder zwischen den Häusern zu lassen, dass dazwischen eben noch Gartengestaltung, dass da hinten dann eben ein Wäscheplatz war, dass dann eben einfach Luft zum Atmen war. Und hier haben wir jetzt nochmal den sanierten Teil der Beimsiedlung. Und die waren in diesen Tagen sehr in der Diskussion, weil es ja auf Bundesebene um das große Thema ging, Grand Tour. Ich weiß nicht, ob Ihnen jemand das hier in der Runde was sagt. Grand Tour der Moderne, wurde also auf Bundesebene ein Konzept ausgedacht, eine Tour zu erfinden, 100 Jahre seit 1919, damals die Gründung der Bauhausschule, bis heute, und dass man 100 Plätze in Deutschland zu einer Tour verbindet, die alle in dieser Tradition dieses Bauhauses entstanden sind oder gefertigt sind nach diesen Ideen. Und Magdeburg war dort mit zwei Orten sehr intensiv in der Diskussion, einmal mit der mit dem schon erwähnten Stadtteilenensemble Albin-Müller-Turm, Stadthalle, und auch mit der Hermann-Balm-Siedlung. Ja.
Nächste Bild.
Jetzt gucken wir mal so ein bisschen ins Buch rein. Also es behandelt natürlich sehr intensiv die Siedlungen selbst, erzählt von ihrer Entstehung, erzählt auch mit den heutigen Eigentümern. Es geht um Details der Sanierung. Hier in dem Fall ist es die Balm-Siedlung. Es geht aber beispielsweise in der Gartenstadtreform auch darum, dass man sich heute aus Denkmalschutzsicht die alten Farben versucht wieder zu ermitteln. Und das hat schon manchmal regelrecht etwas eine Ermittlungsarbeit im Sinne von Sherlock Holmes. So muss man sich das vorstellen, dass die Architekten dort an den Türen gekratzt haben, um sozusagen diese Urfarbschichten wieder freizulegen, um die Farben möglichst so original wieder herzustellen, um festzustellen, welche Tür war denn wie. Und speziell in der Reformer Siedlung, was man in diesem Buch auch sehr schön sehen kann, ist, dass der Wildwuchs zu DDR-Zeiten, also auch aus diesem Baustoffmangel heraus, dazu geführt hat, dass die also auch herrlich verbastelt worden ist. Ja, da sind dann also die allerherrlichsten Kurzdächer über die Eingänge drüber geschraubt worden, oder die alte Holztür, die dann irgendwann nicht mehr taugte, die wurde nicht durch eine originale Holztür ersetzt, sondern die wurde durch eine Blechtür mit Glasfenster ersetzt. Und in Summa führte das dazu, oder jemand baute sich hinten einfach so eine kleine Veranda hinten dran aus Holzapplikationen, aus Restholz oder was weiß ich, im Skett so zusammengeschweißt hat an Konstruktionen. Und das versucht man heute alles wieder rückzuführen. Und das ist eine Anstrengung, weil das natürlich auch nicht jedermanns Geschmack trifft, weil etwas abzubauen, was man vielleicht vor 20, 30 Jahren im Schweiße seines Angesichts zusammengebaut hat, mag man nicht so. Aber das ist im Sinne der Rückführung in den Originalzustand, ist das doch sehr wichtig.
Und das wird auch in dem Buch manchmal dokumentiert, so mit Vorher-Nachher-Fotos oder sowas? Ne?
Ja, wir zeigen unter anderem, hier kann man das ja ganz schön sehen, zu jeder Siedlung gibt es auch jeweils mal so ein Vierer-Quadranten. Das zeigt zum einen mal oben den Zustand 1910, also bevor die Siedlungen entstanden sind. Und gleich daneben ist dann in dem zweiten Quadranten, zeigt es dann die Siedlungen, wie sie dann im fertigen Zustand in den 20er Jahren ausgesehen haben, wie sich dann eben sozusagen so ein Stück Ackerfläche in neue Siedlungsfläche verwandelt hat. Und hier in dem Fall sind es auch noch Baupläne aus jenen Jahren. Und dann durchaus auch unter Verwendung von Vergleichsbildern, weil diese räumlichen Änderungen, insbesondere natürlich das Einwachsen, das Grün, das zugenommene Grün, den Charakter der Siedlung ja auch nochmal ganz stark verändert haben. Anfang der 20er war das natürlich alles noch auf die nackte Platte draufgebaut, und heute ist das alles von hohen Bäumen umstanden.
So, der geneigte Magdeburg-Liebhaber, der uns jetzt besuchen wird in den nächsten, ja, sagen wir mal, Monaten oder im nächsten Jahr, würde ja gerne wahrscheinlich dann auch durch die Orte durchziehen und sich die anschauen. Ist das denn schon auch so kulturtechnisch entwickelt oder touristisch sozusagen so aufgearbeitet, dass man dann sozusagen auf den Spuren der Moderne da tatsächlich auch wandeln kann? Oder?
Ich würde sagen, es ist ein ausbaubar. Das hat noch nicht den Zustand, den man sich wünschen würde. Das hat aber auch damit was zu tun, dass natürlich der typische Tourist, der nach Magdeburg kommt, und wir verzeichnen wachsende Zahlen, ich glaube die letzten 4 Jahre immer in großen Sprüngen, 10% Zuwachs im Jahr, im Tourismus, dass das natürlich nach wie vor die Aufenthaltszeit, die durchschnittliche Aufenthaltszeit bei 1,5 Tagen irgendwas in dieser Größenordnung liegt. Und da ist es dann so, dass der Durchschnittstourist sich natürlich dann eher mit den unmittelbar in der Altstadt interessanten Sehenswürdigkeiten beschäftigt. Und man muss schon ein ausgesprochenes Interesse haben für die Siedlung, um dann, sage ich auch mal, diese Tour abzufahren.
Das heißt, das Buch kann auch sowas sein wie so ein kleiner Wegweiser dahin, was die schönen Orte sind, in denen sozusagen die Moderne gewirkt hat und dass man sozusagen das dann versucht wiederzufinden irgendwie.
Ja, ich würde vor allem sagen, es ist zunächst mal vor allem ein Buch für die Magdeburger. Sich selbst darüber klar zu werden, welche Schätze man in seiner eigenen Stadt hat, welche Bedeutung sie haben, das muss ja manchmal auch gesagt werden. Und dass man darüber auch selbst, sage ich mal, einen gewissen Stolz empfindet, in so einer Siedlung zu wohnen. Und wenn man nicht drin wohnt, weil man zum Beispiel zu groß ist oder weil man eben so viele Kinder hat, dass man die in einer 60 Quadratmeter Wohnung dann eben auch nicht unterbekommt, dass man trotzdem sich dessen bewusst ist. So wie man sich bewusst ist, dass in einer Stadt mal ein Kaiser Otto gegeben hat oder ein Otto von Guericke oder ja.
Okay, also das heißt sozusagen, wenn man diese Orte sucht, sollte man vielleicht das Buch sich anschauen. Es gibt ja, wie gesagt, diesen ganz berühmten Ort auch, so die Stadthalle und das umgebende Gebiet. Wird das auch thematisiert in dem Buch?
Ja, das wird auch thematisiert, weil in diesem Buch wird auch eine Diskussion geführt durch die beiden Autoren, und auch durch weitere Co-Autoren, nämlich insbesondere um diese Frage des Weltkulturerbes, ob sich Magdeburg selbst einzeln bewirbt, war angedacht worden. Interessant ist die Frage, ob man sich, als dass die Magdeburger Siedlungen sich an die zum Weltkulturerbe gewordenen Berliner Siedlungen andockt. Also insbesondere die, wer sich in Berlin ein bisschen auskennt, die Hufeisensiedlung in Berlin ist ja sehr berühmt. Zum Teil gibt es dort auch Parallelen zwischen den Architekten, dass die sowohl in Magdeburg als auch in Berlin gewirkt haben. Und das würde also sehr gut passen, weil die Erfahrung auch lehrt, dass man einen Neuantrag im Weltkulturerbe, dass der viel, viel schwieriger ist, insbesondere wenn es etwas Vergleichbares in unmittelbarer Nähe schon gibt. Und im UNESCO-Weltkulturerbebüro in Paris, da denkt man halt weltumspannend und da hat man eben Afrika und Südamerika genauso im Blick wie Deutschland und da trennt man eben nicht so fein auf. Das ist eine spannende Entwicklung und ich kann das nicht abschließend beurteilen, habe aber das Gefühl, dass es durchaus berechtigte Hoffnung gibt, sich dafür stark zu machen, dass das Sinn macht.
Wie kam das jetzt eigentlich damals, dass man, also wie gesagt, man hat Magdeburg nicht auf dem Schirm unbedingt als sozusagen so ein Hotspot für Gebäude der Moderne, aber irgendwas muss ja damals gewesen sein. Lag es vielleicht an der Kunstgewerbeschule, die es damals gab, dass da viele Studenten waren, die vielleicht auch gesagt haben, wir wollen mal ein bisschen was ausprobieren, wir wollen verändern, solche Sachen. Also hast du da irgendwelche auch Sachen gehört oder irgendwie auch ein Gefühl dafür, warum gerade eine Stadt, wo man ja denkt, so die ist nicht so experimentierfreudig, in der Zeit wirklich explodiert ist eigentlich mit wunderschönen Ideen? Ne?
Naja, es war auf jeden Fall eine Arbeiterstadt. Das ist in Magdeburg diese Blüte dieses Bauen, dieser Bauform gegeben hat, so wie vergleichbar in, glaube ich, keiner anderen Stadt in Deutschland. Das mag ein bisschen Zufall gewesen sein, das mag mit den handelnden Protagonisten zu tun gehabt haben, so wie eben anderswo aufgrund einzelner Personen eben eine andere Blüte entstanden ist. Das mag aber auch damit zu tun haben, dass Magdeburg im Speziellen ja noch bis zur Jahrhundertwende Festungsstadt gewesen ist und von einem Ring von Festungsanlagen umgeben gewesen ist, was im Besonderen dazu geführt hat, dass die Altstadt damals extrem verdichtet gewesen ist. Also die Wohnbedingungen in der Altstadt, die waren so furchtbar gewesen in diesen Mietquartieren, dass dort dieser Bedarf, also die Quadratmeter oder die, wie drückt man das aus, in Personen pro Quadratmeter. Das war einer der am dichtesten bevölkerten Orte in Europa, die Teile der Altstadt von Magdeburg, das legendäre Knattergebirge. Aber eben auch Neubauteile, die um den Hasselbachplatz damals neu entstanden sind, ab 1870. Auch dort wurden eben die Mietskasernen bis in 4 Mietskasernen sozusagen hinter dem Vorderhaus hinein verdichtet, um noch mehr Wohnraum zu schaffen auf immer kleinerer Fläche.
Wird es denn noch so ein paar andere Highlights geben, von denen du gehört hast, wo das Bauhaus und die Moderne gefeiert wird in Magdeburg?
Na, ich würde sagen, das ist ja zunächst mal ein Fest, was bundesweit stattfindet. Und da gucken wir jetzt gar nicht nur nach Magdeburg, sondern das hat ja insbesondere für Sachsen-Anhalt eine große Bedeutung. Es gibt die drei großen Bauhausstandorte. Zum einen Weimar, damals der Gründungsort der Schule, der Bauhausschule, dann zog 1919, dann zog sie 1925 nach Dessau um. Und später ging dann sozusagen das Bauhaus nach Berlin und wurde ja dort dann 1933 dann durch den Nationalsozialismus abgeschafft, hatte also nur eine relativ kurze Schaffensperiode, gerade mal 14 Jahre. Und baulich gesehen ist der interessanteste Teil in Sachsen-Anhalt, insbesondere in Dessau. Die Meisterhäuser, das Bauhaus selbst. Und da steht doch Sachsen-Anhalt im nächsten Jahr im besonderen Fokus. Und ich glaube, dass dieses Buch von Dr. Peters und von Karl-Heinz Kaiser, dass das einen sehr wichtigen Beitrag dazu liefert, zu dem, wie die Moderne bis heute sozusagen von Bedeutung ist. Und wie auch sozusagen das Denken von damals aufs Heute übertragen werden kann. Das elektrisiert unter anderem auch unsere Landesregierung in Sachsen-Anhalt. Denn es war damals eine Aufbruchsstimmung und diese Aufbruchsstimmung brauchen wir heute, glaube ich, ganz genauso. Denn die Herausforderungen sind anders, aber sie ähneln doch den Herausforderungen von damals.
Und ich finde, das ist ein wunderschönes Abschlusswort. Wie gesagt, wenn es rauskommt im Mai, besorgen Sie sich das Buch. Nochmal kurz den Titel, wollen wir nochmal schnell einblenden. Ich finde den Untertitel auch so schön.
Hier haben wir übrigens nochmal, wenn jetzt, wer sich in Magdeburg ein bisschen auskennt, haben wir hier diese Siedlungen auf dieser Karte, das ist eine Karte von 1936, diese Siedlungen mal drin eingefärbt. Und kann man das ausreichend erkennen?
Ja.
Ganz im Norden ist die Curie-Siedlung. Dann haben wir von oben nach, von Norden nach Süden runtergehend, haben wir dann den Westernplan. Dann ganz links am Stadtrand die Hermann-Beim-Siedlung. Auf dem anderen Elbufer Curie- und Anger-Siedlung. Und ganz im Süden die Gartenstadtreform.
So, danke schön für Ihre Aufmerksamkeit und besorgen Sie sich das Buch, wenn Sie Lust haben. Ist wirklich wunderschön und kann nochmal verlocken dazu, Magdeburg von einer ganz anderen Seite zu entdecken.
Na, vielleicht könnten wir ja... haben Zeit überschritten. Dann danke ich fürs Zuhören und...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.